Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web.
Hallo Lukas.
Hallo Simon.
Na, schön dich zu sehen und schön euch nicht zu hören. Oh, das klingt auch alles scheiße.
Schön euch nicht zu hören.
Ja. Also schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
Ja. Schön, dass ihr mir zuhört, könntest du sagen. Ja. Das würde zu dir passen.
Schön, dass ihr mir zuhört.
Ja. Hörst du eigentlich den Hall hier?
Ja, ein bisschen, aber ich bin
wieder im Kloster.
In der Aufnahme hört man den noch weniger als letzte Mal.
Das ist doch toll. Ich bin auch optimiert hier tonal. Das ist mein Kloster-Sound. Der erhebt mich ein bisschen über deine Stimme.
Ja, das ist ja eh tendenziell so. Also ich finde, auch von uns beiden hast du die angenehmere Stimme. Damals in meinem Studium haben ja auch meine Kommilitoninnen das auch kommuniziert, dass sie deine Stimme sehr süß finden.
Weiß ich jetzt gar nicht mit umzugehen.
Ja, deswegen lenken wir mal auf ein anderes Thema. Ja, Musik, Lukas. In den letzten Wochen ist musikalisch ja einiges passiert. Also eigentlich nichts, das ist das Problem, es ist tatsächlich nichts Gutes passiert. Ja. Die Welt feiert es, aber ich saß da und war enttäuscht. Und zwar hat ja Rammstein vor ewig Wochen Deutschland rausgebracht und dachte mir so, ja, ist halt Rammstein, wie vor 15 Jahren auch schon, so. Das schon mal, da war ich schon enttäuscht. Und jetzt haben die Ärzte ja auch noch ein neues Single rausgebracht. Die Ärzte, man kennt sie noch damals, ja, die Band.
Und die Rückkehr?
Ja, und die haben, irgendwie so ein Scheiß. Und auch da, tut mir leid, ist halt auch wie vor 15 Jahren. Ist natürlich alles gut und wisst ihr, der Kunde, der frisst, was da ist. Und was er kennt. Er frisst auch, was er isst, ja, muss man schon mal sagen. Aber ich dachte mir so, Leute, ey, ist doch, das kann doch nicht euer Ernst sein, ey. Das ist jetzt schon mit den Beatsteaks so ein bisschen so. Also neue Zeug, was sie so machen, irgendwie. Leute, irgendwie entwickelt euch doch mal bitte weiter. Und dann hatte ich so eine Diskussion also mit meiner Frau, ja, und dann sagte sie, aber Simon, ja, was ist denn jetzt guter, moderner Rock, ja, und oder rockartige Musik oder Metalcore oder was auch immer. Und dann meine ich so, ganz klar, Highly Suspect macht tatsächlich sehr gute Musik und die haben vor einer Weile einen Song rausgebracht, der heißt My Name is Human. Ich bin mir gar nicht sicher, der ist schon relativ alt, vor einer Weile ist schon hart, ey, fast 2 Jahre ist der alt. Das Ding ist, musikalisch ist das viel mehr in der Zeit drin, so. Es ist halt modernere Musik, die trotzdem per Hand gemacht ist. Mehr oder weniger. Und das ist es so, Leute. Wenn man Musik macht, muss man sich auch mal Gedanken machen, wie hört sich eigentlich Musik im 21. Jahrhundert an? Ja, nicht wie die Ärzte. Tut mir echt leid. Ich mochte die immer und Beatsteaks und Rammstein ja manchmal auch. Aber das ist einfach vorbei. Das alles Rentner, bitte macht es auch. Rente. Ist sorry. Besonders bei den Beatsteaks tut mir nicht weh, das zu sagen, weil ich die echt liebe so. Aber wenn sich da nichts tut, ey, das ist doch so wie so ein, weißt du, wenn irgendwann keiner mehr auf deine Konzerte kommt und du denkst, jetzt kann ich aufhören, ist doch scheiße.
Boah. Simon, so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Kennst du das, wenn du ein Gespräch führst, aber eigentlich redet nur der andere, weil ihn das Thema total interessiert?
Ja, okay, das stimmt. Es tut mir leid, Lukas. Das kann ich auch nicht mehr retten.
Jetzt, ich bin ja Seelsorger. Ich höre dann ja einfach zu.
Dein pastorales Auftreten hat mich jetzt dazu verführt.
Du bist es ja jetzt losgeworden. Wie sagt man immer im Predigerseminar? Ich bin ja gerade hier. Ne? Anfangsrunde. Was liegt gerade oben auf? Sag's einmal und dann ist auch gut. Dann ist weg.
Geil, ihr seid so warmherzig. Bestimmt ist eine ganz wunderbare so Atmosphäre
das
bei euch.
Das Verrückte ist, es funktioniert ja leider auch noch. Jetzt hat es gerade live im Podcast funktioniert.
Ja, mussten die Menschen jetzt da draußen auch mal hören, ja, und die Wahrheit über Musik auch mal mitkriegen.
Mussten sie, ja. Also wenn du eine Rockband suchst, Simon, die für die Zukunft fit ist, ja, für deine Zukunft, dann zieh dir mal die Band Radau rein.
Radau?
Die machen nämlich ernstzunehmende Rockmusik für Kinder. Und damit wirst du dich, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr viel beschäftigen. Ja, viel Spaß damit. Also, ja, ich kann noch kurz sagen, mich bewegen andere Themen.
Ja.
Wir hatten gerade ein großes Grillfest hier, obwohl leider heute das erste Mal Regen über den Ratzeburger See gezogen ist, weil einer unserer Studienleiter in Rente gegangen ist, der nicht den Absprung verpasst hat. Der war bis zum Schluss ein Feuerwerk.
Geil. Weißt du?
Anders als die Ärzte, deiner Meinung nach. Ich will mich da nicht positionieren. Ich bin da ganz neutral.
Du bist da ganz
verraten. Aber genau, schönes Grillfest. Ich habe ja noch so ein Stück Torte neben mir liegen, das ich unserem Tontechniker zuliebe natürlich nicht in mein Mikrofon schmatzen werde. Diesmal.
Diesmal. Ja, du musst quasi nur was finden, wo ich in den Redeschwall verfalle. Aber das wird dir nicht gelingen.
Ja, doch, eben gerade hätte ich es gut machen können.
Ja, ja. Der Vergangenheits-Lukas sei gewarnt, ist jetzt.
Ja, Leute, bringt euch ein in diese Diskussion. Wenn euch da das Herz genauso schlägt, dann hat Simon zumindest irgendwie so ein bisschen mit ein bisschen Zeitverzögerung einen Gesprächspartner dazu. Ja, oder äußert euch für unsere 100. Folge zu diesem Podcast, zu 98 Folgen offenbart. Was hat euch bewegt in dieser Zeit? Welche Podcasts haben euch gut gefallen? Was sind vielleicht Fragen, die ihr immer noch habt? Das könnt ihr uns alles gerne mal schicken und eure persönliche Meinung zu uns oder was auch immer euch einfällt. Und zwar über unsere Webseite offenbartcast.de, könnt ihr auch auf dem Handy aufrufen, ist total super responsive und so. Da findet ihr oben einen Link zum Jubiläum, steht da, und da könnt ihr uns sowohl einen schriftlichen Kommentar, wie auch immer, auf jeder Seite bei uns hinterlassen, als auch einen Audiokommentar. Das ist jetzt tatsächlich möglich, also keine großen technischen Voraussetzungen dafür. Einfach auf Aufnehmen klicken, euer Laptop, Webcam oder Smartphone nimmt die Sache auf, ist wirklich nur Audio. Ihr könnt es euch danach nochmal anhören und dann entscheiden, ob ihr es nur für euch runterladet und geheim haltet oder gar nicht runterladet oder hochladet. Nicht vergessen, wenn ihr es hochladen wollt, klickt auf Hochladen. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das mit Namensnennung machen wollt oder vollkommen anonym. Wir sind einfach gespannt auf das, was ihr uns da mal aufs Band quatscht quasi.
Und wenn ihr nichts hochladet, dann werden wir weinen.
Über jeden, der nichts hochgeladen hat.
Das sind lange und viele Tränen.
Der alte Poser. Dann müssten wir wirklich sehr lange weinen.
Ja, Lukas, wie geht's dir denn ansonsten in deinem Predigtseminar? Ich meine, du isst also Kuchen und Torte und Steaks und verabschiedest Leute und dann kuschelt ihr ein bisschen miteinander und kommt so im Schluss, dass irgendwie alle cool sind. Ja, was macht ihr denn sonst noch?
Ja, du bist der Arsch. Ja, man lebt hier schon nicht schlecht. Das ist dann ein bisschen die Entschädigung dafür, dass man dann immer wieder aus der Gemeinde auch rausgerissen wird, wo man gerade ankommt. Bin ja eigentlich bisher 4 Wochen in der Osterkirche in Bramfeld so richtig gewesen mit Aufgaben, die ich da so Stück für Stück übernehme. Warte noch auf meine erste Beerdigung, die ich durchführe. Hab da aber inzwischen, so komisch das vielleicht klingt, auch richtig Bock drauf, weil es einfach super ist, so ein Trauergespräch zu führen und sich darauf einzulassen. Und den Menschen einfach die Botschaft des Evangeliums in dem Moment sagen zu können, in dem es wirklich Licht in der Finsternis ist häufig. Das finde ich richtig wertvoll. Und ja, und hier in Ratzeburg ist natürlich ganz andere Welt. Super gute Voraussetzung für das, was man macht. Die Inhalte diese Woche waren auch ganz cool. Es ging um Kindergottesdienst und solche Sachen. Die Frage, wie man gut mit Kindern und den Kleineren arbeitet. Passenderweise war meine Tochter auch die Tage hier mit dabei, weil meine Frau in der Zeit gearbeitet hat und das war richtig cool, sie hier zu haben. Hier ist auch eine tolle Kinderbetreuung und sie war richtig happy.
Geil.
Mit all den Sachen, die es hier so gab, und das ist einfach eine coole Umgebung so. Von daher kann man das auch schlechter haben als hier im Predigerseminar. Andererseits, ne, wünschen wir uns alle irgendwie ab und zu mal ein bisschen mehr dann auch wieder in der Gemeinde zu sein und nicht nur theoretisch, auch wenn die Theorie gut aufbereitet ist, daran zu arbeiten.
Ich muss tatsächlich sagen, mir ist gerade nochmal der Gedanke mit der Beerdigung hängen geblieben. Und da muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass mir irgendwann mal der Gedanke kommt. Aber da bin ich traurig, dass wir nicht in derselben Stadt wohnen. Darum geht es eigentlich nicht, dass ich sonst nicht traurig bin. Aber
wegen der Beerdigung?
Nee, weil ich würde tatsächlich ja gerne irgendwie mal erleben, wie du das, wie das eigentlich für dich vonstatten geht, emotional, mit all den kleinen Spitzen und all dem, was da so abgeht. Weil das ja total krass ist, so. Ich finde persönlich, alle Beerdigungen, auf denen ich war, waren immer extrem wenn man das so sagen kann, tolle Ereignisse im Sinne von, dass das wirklich bewegt so und dass irgendwie mit Menschen zusammen zu weinen einfach ein ganz intimes, fantastisches Erleben ist, so, weil es so menschlich ist. Und da denke ich mir so, boah, ey, ich würde das gerne mal sehen, wie du damit umgehst und was du so machst, und ich werde dich sowieso irgendwann mal damit löchern, wenn es passiert ist. Das wird dann vielleicht außerhalb dieses Podcasts sein. Das tut mir sehr leid.
Das könnte so sein, ja.
Ja, ich finde es krass, ey. Ich finde es richtig abgefahren.
Das ist eine besondere Sache. Also ein bisschen ist natürlich so, man hat so Gemeindeaufgaben und so Tätigkeiten, und in keinem anderen Berufsfeld hat man dann immer so zwischendurch so krasse Unterbrechungen. Ja? Also ja, jetzt ist halt jemand gestorben, jetzt musst du mal eben alle anderen Aufgaben irgendwie anders timen, weil du jetzt halt dich darauf vorbereiten musst, und dann musst du auch voll da sein. So, also es gibt sicherlich auch Leute, die ganz froh sind, dass in ihrem Gebiet nicht so viel gestorben wird, sozusagen. Ne?
Ja.
Oder dass sie eine hippe junge Gemeinde leiten, in der es sehr selten zu Todesfällen kommt. Ich muss sagen, aber das erdet die ganze Sache auch. Du lernst halt einfach viel über die Lebensläufe dieser Menschen, die du beerdigst, aber lernst vor allem auch die Angehörigen kennen, und das ist total wertvoll, auch gerade Menschen kennenzulernen, die du jetzt ja nicht triffst, weil die so begeistert von Kirche sind oder so, sondern weil die Kirchenmitglieder sind oder Angehörige von den Kirchenmitglieder waren und du dadurch in deren Situation die kennenlernst, und wo kriegst du halt so einen Einblick auch und so eine Möglichkeit, mit den Leuten zu reden und mal nicht an irgendwelchen Oberflächlichkeiten hängen zu bleiben, sondern tatsächlich anhand eines Grundthemas der menschlichen Existenz, was kommt nach dem Tod oder was ist passiert und wo ist Gott eigentlich, über das Thema, warum wir überhaupt Christen sind, zu sprechen. So.
Ich frage mich tatsächlich ja, wie machen es eigentlich Menschen, die nicht irgendwie eine Kirchenzugehörigkeit haben, wenn da Menschen sterben? Also ja, ich habe mal
gab eine ganz spannende Diskussion letztens bei Twitter, kann ich kurz einstreuen, wo jemand halt erzählt hat, dass er nicht sicher ist oder sicher war, wie er seinen Kindern beibringt, dass ein Haustier gestorben ist, ne? Beziehungsweise wie er das aufhängt, die Fragen der Kinder aufhängt, wenn sie fragen, wo ist denn das Tier jetzt? Und das war ganz spannend, weil es war eine Debatte ohne große kirchliche Beteiligung. Ich habe mich da auch rausgehalten, weil ich das erstmal einfach so interessant fand, wie die Leute damit umgehen. Und da haben halt viele Leute, die jetzt gesagt haben, naja, ich bin auch nicht religiös und ich kann den Kindern auch nicht einfach erzählen, dass das Tier in den Himmel kommt, weil ich glaube das halt nicht und ich will die Kinder nicht anlügen.
Ja.
So wie die da versucht haben, Antworten drauf zu finden, so, und dass das Leiden ein Ende hat und dass man sich schon irgendwie vorstellen kann, dass es vielleicht irgendwie noch was gibt, aber man darüber nichts weiß und so. Fand ich sehr spannend. Dann kam irgendjemand dazwischen mit so einer echt, ey, Holzhammer-Methode, ja, so christlich. Bäm! Wie konntet ihr überhaupt das Tier einschläfern? Ja, das war, weil irgendwie ein Haustier, das eingeschläfert werden musste, weil das irgendwie total krank war.
Oh Mann,
jedes Leben ist von Gott geschenkt, dann kann man das doch nicht beenden. Und so, oh, und nee, und glaub doch mal. Und so, und ich habe nur gedacht, oh je. Ne? Das ist wirklich herausfordernd. Und ich habe gemerkt, also Leute haben natürlich irgendwie einen Umgang, und den kann man ihnen auch erstmal nicht absprechen. Braucht man auch gar nicht, aber auch irgendwie aus meinem Gefühl irgendwie auch eine Sprachlosigkeit, weil es ist ja auch total scheiße und man muss ja sprachlos sein irgendwie angesichts der Endlichkeit, und ich habe da auch überhaupt gar keinen Bock drauf, und ich bin sehr froh, dass in unserem Glauben neben all den Dingen, die unser Glaubensleben ausmachen, auch das haben, dass der Tod nicht die Macht hat über uns, sondern besiegt ist dadurch, dass Jesus sich selbst da reingegeben hat.
Amen und so.
So, kann, haben wir schon mal einen guten positiven Start hier hingelegt.
Apropos Jesus.
Und können dann ja mal die Jesuskeule wieder aufheben und ins Markus-Evangelium einsteigen. Ich lese mal Markus 14, die Verse 53 bis 59. Und sie führten Jesus zu dem Hohepriester. Und es versammelten sich alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in den Palast des Hohepriesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn. Aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch daran nicht überein. Der ist so ein bisschen Abbruch mitten im Satz, könnte man denken. Aber das hat seinen Grund. Cliffhanger.
Genau, weil wir nicht in der Lage waren, diesen Text zu teilen.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Das ist ja gar nicht wahr. Die Wahrheit ist, das ist ein Cliffhanger.
Ja gut. Das ist ein Cliffhanger. So ist die Wahrheit, Leute.
Das ist die Wahrheit.
Ja. Nichts als die Wahrheit.
Ja, was ist eigentlich letzte Woche passiert? Na, wir sind ja jetzt hier, Jesus ist ja nicht grundlos tatsächlich einfach so vor dem Hohen Rat. Gut, vielleicht grundlos, aber nicht ohne Ursache. Und jedenfalls, er ist nach dem Abendmahl mit seinen Jungs auf die Bergölpresse gegangen, um dort zu beten und tatsächlich mit Gott ins Gespräch zu gehen und Beistand auch mit seinen engsten Freunden, den Donnersöhnen und Petrus, zu finden. Das jetzt irgendwie nicht gelungen, kann man sagen, mehr oder weniger. Wir wissen ja nicht, wie erfolgreich Jesus gebetet hat. Wir wissen, dass Gott sein Gebet vielleicht nicht erhört hat. Und dann kam eine krasse Schlägertruppe mit Judas und hat ihn abgeführt. Verfolgt von einem Jungen in einem Abendgewand, der dann nackt davon lief.
Unterwäsche.
Ja.
In Schießer.
Ich muss mal sagen, das Bild, was ich jetzt da gemacht habe, es mag nicht künstlerisch das Wertvollste sein, aber ich habe mich so sehr gefreut über dieses Bild, wie noch schon lange nicht mehr über eins.
Das Bild, das du gemacht hast?
Ja, ich hatte noch zwischendurch überlegt, ob ich den Nude-Dude noch mehr ins Zentrum setze.
Ja, es war schon ein bisschen...
Kontrovers?
Starkes Bild, ja. Ich weiß nicht, kontrovers hat ja keiner drüber gestritten.
Ja, schade.
Deswegen die Leute denken auch so, darüber rege ich mich nicht mehr auf.
Ja, meinst du, sind sie so stumm von deiner Plättigkeit, dass da
von deiner, nichts mehr geht? Von deiner derben Sprache, oder wie hast du es genannt in diesem evangelisch.de Artikel?
Derbe Sprache.
Ja, derb.
Ja, das ist ja auch so redig. Ja, das ist ja auch die Weise, wie ich mich ausdrücke. Also rede auch immer von der Derbheit der Menschen.
So, Leute, zurück zum Fokus.
Ja, er ist jetzt abgeführt worden und nun steht er bei den Hohepriestern, quasi den Jungs, die er gedisst hat einige Tage vorher, aufs Übelste.
Du meinst die Szene im Tempel? Mhm. Und genau bei den Leuten, die sich vorher überlegt haben, Anfang des Kapitels, wie sie Jesus ergreifen und töten könnten und die sich eigentlich noch gedacht hatten, bloß nicht beim Fest, ja, das gibt einen Aufruhr. Aber jetzt ist es so, dass Jesus bei dem Fest in der Nacht nach dem Schlachten der Passahlämmer, also noch in der Festwoche, festgenommen wird. Fest, genau. Und er wird geführt zum Hohepriester, also zum Oberhohepriester, und dort sind die anderen Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten, die kommen alle zusammen, werden alle zusammengetrommelt. Also man könnte sagen, so ein bisschen die höchsten Leute am Tempel, die religiöse Macht und damit eigentlich auch die Volksführung in der Hand haben. Wieder wohlgemerkt, hier ist kein Wort von den Pharisäern, die immer gebettelt werden.
Das ist richtig. Man kann es nicht oft genug sagen, dass die Pharisäer beim Volk auch zu Recht ganz beliebt waren. Das ändert sich auch eigentlich nicht.
Punkt. Das waren die Engagierten.
Ja.
So, also. Gut,
man muss ja auch sagen, also es waren auch echt, also Laien und Amateure, und die hängen jetzt bei so einer Nummer auch nicht mehr mit rum, egal was sie denken.
Ja, waren auch wichtige Leute trotzdem. Also Leute mit Kohle und Leute mit Ansehen und so. Ja. Quasi Kirchengemeinderäte. Ups.
Das ist richtig. Und die kennt auch meistens keiner.
Wer hat das denn gesagt? Also.
Kritik von Lukas Klette?
Nein, das war keine Kritik. Also alle Kirchengemeinderäte oder Ratsmitglieder, die ich kenne, sind ganz anders. Das kann ich voller Überzeugung sagen.
Ja. Mhm. Ja,
aber man muss sich ja immer fragen, wenn man so leicht auf andere zeigt, ja, wie war das noch? Ein Finger zeigt, wenn man mit einem Finger auf die anderen zeigt, zeigen mindestens 3 auf dich zurück.
Das ist eine tolle Weisheit. Egal. Mensch, das ist auch richtig bildlich.
Petrus aber folgt ihm nach von Ferne, bis hinein in den Palast des Hohenpriesters. Also wir blicken kurz zurück. Petrus ist ja der junge Mann, der gesagt hat, also beziehungsweise es steht hier bei Markus nicht, aber wir haben es aus anderen Evangelien einfach mal reingelesen, ja, dass Petrus sein Schwert zieht und Jesus verteidigen will. Und jetzt, als Jesus irgendwie die Sache für nicht so gut gehalten hat, gibt Petrus sich damit zufrieden, hinterher zu tapern und zu gucken, was passiert. Und er bleibt aber im Abstand. Ja, also ist jetzt nicht ganz nah dran, setzt sich der Gefahr nicht so richtig aus und er setzt sich zu den Knechten, also zu den Bediensteten und wärmt sich am Feuer.
Ich dachte noch bei den Knechten übrigens, muss ich immer dran denken, wie er dann am Feuer sich wärmt und dann sitzt da einer mit so einem riesen Verband am Kopf. Und muss da irgendwie gucken, wie er jetzt seine Sicht verbirgt. Super.
Stimmt, es ist schon ein bisschen geil, ja? Also er hat ja tatsächlich dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abgeschlagen, ja? Gratuliere, also wenn man jetzt wieder in andere Evangelien reinliest, hat man dann noch so eine Heilungsszene dazwischen. Aber selbst wenn man das unterstellt, sitzt da halt wirklich bei den Leuten, die ihn nicht geil finden.
Ja, Petrus ist schon eine Leuchte, muss man schon sagen. Ja? Wie kann man anonym bleiben? Man geht dahin, wo sich alle an einen erinnern.
Ja, schön. Er wärmt sich am Feuer. Das spricht auch dafür, wer nochmal drüber gesprochen und in den Kommentarsektionen auch uns das, glaube ich, angesehen, dass es an der Stelle, ja, dein Bruder hat es geschrieben, Dave, dass es an der Stelle früher Morgen ist, aber noch nicht komplett hell. Ja, man hat das Feuer. Es gibt ja die Tradition auch, habe ich ehrlich gesagt erst so richtig diesmal aus eigener Erfahrung kennengelernt, dieses Jahr zu Ostern, weil ich das bisher noch nie so erlebt habe, dass man sich um ja 4.30 Uhr oder für die Leute, die so früh nicht aufstehen können, bei uns um 5.30 Uhr, eigentlich vor Sonnenaufgang, an der Kirche sammelt und sich an ein Kohlenfeuer stellt am Sonntag, am Ostersonntag, noch vor Sonnenaufgang und sich die Hände wärmt, wie Petrus und dann den Weg quasi nachgeht.
Man stellt sich dann auch als Petrus ja, da es, sozusagen.
Nee, tut mir nicht, weil das ist ja Sonntag, Ostersonntag, ne? Nicht Karfreitag, wir sind hier in der Geschichte ja an Karfreitag, ja, aber ja. Das ist quasi dann die Verbindung, da wärmst du dann die Hände wieder am Kohlenfeuer und dann kommt die Auferstehung. Also, ja? Das ist so quasi traditioneller Verbindungsweg zwischen
Karfreitag. Finde ich auch ganz toll. Da würde ich ja gerne mal mitmachen, so bei um 4.30 Uhr an einem Kohlefeuer stehen mit Leuten, wie das wohl ist.
Ja.
Das ist bestimmt echt eine geile Nummer.
Ja, das ist schon ganz witzig. Der Altersdurchschnitt ist meistens sehr hoch, aber gut. Hm. Naja, so, also er wärmt sich jedenfalls am Feuer mit den anderen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen schattig da, das Feuer lodert und die Leute erkennen sich noch nicht so richtig. Jedenfalls wird er auch noch nicht angesprochen, das passiert ja später. Vielleicht kommt er tatsächlich da ganz gut unter. Kapuze richtig, so sein Hoodie so rübergezogen. Und ja, die Bibel in die Gegenwart ziehen. Naja, gut. So, aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus.
Denn, also, hier passiert ja jetzt etwas Juristisches. Leute, und es ist ja eine wichtige Sache, und zwar, wie funktioniert eigentlich so Rechtsprechung in dieser Zeit? Zumindest, wie haben es die Juden in der Zeit gemacht? Wenn man also eine Situation hat und versucht irgendwie herauszufinden, ob das wahr ist. Ach, ich soll ja mit Lukas reden. Also, Lukas, wenn man herausfinden will, wie ob das wahr ist, ja, Lukas, ja. Dann ist das so, dass es total wichtig ist, dass zwei Aussagen absolut gleich sind, so von unabhängigen Leuten, um sozusagen bestätigen zu können, dass das so geschehen ist. Und Leute,
Sinn, oder
Lukas, es ist ja auch gar nicht so leicht. Also das sehen wir ja schon bei uns, wenn zwei Leute tatsächlich eine Sache gesehen haben, dann ist die Sache immer gar nicht so leicht zu klären, so, und dass wie beide dasselbe gesehen haben und die wahrgenommen haben. Ja. Und insofern, was damals dann eben auch relevant war, ist tatsächlich, dass so eine Aussage tatsächlich was ganz Amtliches war und die hast du einfach nicht so einfach mal getroffen. Dann hast du die Chance und Möglichkeit gehabt, nochmal in dich zu gehen und du wurdest auch in so einer Aussage begleitet, quasi, dass die wirklich präzise ist und unter bestimmten Gesichtspunkten auch getätigt wird. Und das haben die halt nicht hinbekommen, weil, ja, was ist wohl los, ja? Warum kriegen sie
das
nicht hin?
Das ist ja eine Sache, die eben für die Rechtsprechung ganz zentral ist, dass es eben sich schon aus der Heiligen Schrift herleitet, ne? Dass man eben Zeugen braucht, und zwar zwei. Ja, also 5. Mose 19,15 könnte man mal hier, um ein bisschen Altes Testament mit reinzuholen, zitieren. Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern durch Zweier- oder Dreierzeugenmund soll eine Sache gültig sein. Ja, ist also ja. Schon ein göttliches Recht so für die versammelten Hohenpriester und den Hohen Rat. Ja, kommt man nicht dran vorbei an dieser Regel. Alte Grundregel der israelischen Rechtsprechung. Und offensichtlich halten sie sich auch ziemlich genau dran, ne? Weil alle Versammelten, die hohen Priester, das sind ja so die hauptverantwortlichen religiösen Führer, und der Hohe Rat, der sich dann zusammensetzt, auch aus den Ältesten und Schriftgelehrten, ja, deswegen sind sie hier beide aufgelistet, die sind das Tribunal, und die Zeugen werden offensichtlich getrennt voneinander aufgerufen, ne? Also man hat keine Vermischung, so dass die alle dastehen und dann sagen, ja genau, was er sagt oder so. Dann wäre es ja kein ordentliches Verfahren, sondern man hält sich auch hier noch daran, das ordentlich zu machen und zu trennen. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund, dass das ja eigentlich bei dem Fest ein Aufruhr vermieden werden soll. Haben sie ja ganz am Anfang gesagt. Und wenn sie jetzt hier einen Fehler machen, na, dann ist aber die Hölle los.
Richtig. Das ist ja übrigens, was auch in der Rechtsprechung in Deutschland ja auch noch Fall ist. So, ne? Also wenn zwei Personen eine Aussage gegeneinander treffen, dann werden Anklagen fallen gelassen, weil Aussage gegen Aussage steht. Aber sobald noch ein dritter Player reinkommt, ändert sich alles. So. Das kann tatsächlich auch dann mal nach hinten losgehen für den Ankläger.
Aber man sieht hier, die Öffentlichkeit des Verfahrens ist total wichtig, ne?
Ja,
also die relative, und
das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz toll. Das ist zivilisatorische Errungenschaft. So. Mhm. Fantastisch.
Ja, das Problem ist jetzt nicht, dass die Leute falsches Zeugnis gegen Jesus bringen. Das genau. Problem ist, dass ihr Zeugnis nicht übereinstimmt. Also,
zweimal sozusagen. Es passiert nicht, dass zwei Leute dasselbe sagen. So.
Naja, also das ist schon ein bisschen so, die Hohenpriester und der Hohe Rat tauchen hier sowohl als, als Gremium an, als Richterkollegium quasi, als auch als Staatsanwälte, ne? Sie suchen nämlich Zeugnis gegen Jesus. Beziehungsweise das Urteil am Ende können sie selber nicht fällen. Sie haben nicht die Gerichtsbarkeit in dem Sinne, ne? Das haben nur die Römer. Die haben das Schwert, die sind die Besatzer. Aber sie können hier wie Staatsanwälte auftreten und suchen halt Aussagen gegen Jesus. Mit dem Ziel, dass sie ihn zu Tode bringen. Was sie selber nicht machen können, sondern dann müssen sie ihn weiterreichen an die Römer. So, jetzt finden sie aber nichts. Und jetzt wird erklärt, warum. Und zwar, weil die Zeugnisse zwar schön gefälscht sind, aber nicht gut genug gefälscht. Fragt man sich, warum haben die das nicht hingekriegt? Hätten die sie nicht irgendwie heimlich absprechen können? Aber nein. Alle, die sie bezahlen oder wie auch immer sie sie dahin bekommen oder die richtig motiviert sind, Jesus zu verleugnen, erzählen irgendetwas, was nicht übereinstimmt.
Das so, ist
und dann
total
wird das nochmal konkreter gemacht. Aber ja, sag mal.
Ja, das ist total, finde ich ja ganz pro. Also das ist lange her, dass ich das gelesen habe, da gab es auch nur Vermutungen und Spekulationen darüber, ja. Aber da geht es darum, naja, dass man sich die Frage gestellt hat, wie wird man denn wohl in der Antike überhaupt Leute befragt haben? Macht man es wie heute, wo man ja auch ganz andere Mittel hat, um sozusagen Menschen von oder Situationen zu überführen, so. Das war ja früher echt eingeschränkt. Da hattest du Zeugen, da hattest du echt irgendwie sehr offensichtliche Beweisgegenstände und dann hört es schon auf, so. Und da ging es tatsächlich darum, dass die, soweit ich das dann auch, sobald man das historisch nachvollziehen kann, dass die Hohepriester sehr krass nachgefragt haben. Also wirklich intensiv nachgefragt, wirklich en Detail, was hast du denn gesehen, wo war das, wie sah der aus, was hatte der an, welche Tageszeit war das und so. Und wirklich sozusagen versucht, ein ganz klares Bild zu bekommen. Und sobald es anfing, dass bestimmte Aussagen einfach sich ändern von zwei verschiedenen Personen, man dann schon dann danach gehakt hat weiter und feststellen musste, ja, scheiße, ey, die Aussagen sind so unterschiedlich, dass es einfach wahrscheinlich gar nicht passiert ist. Und das natürlich hat eine Fehlerquelle oder eine Fehlerwahrscheinlichkeit, die wahrscheinlich da ist, so. Aber das muss man denen hier echt anrechnen, ja. Ich hatte heute, als es anfing, da hatte ich richtig Bock, auf den Hohepriestern rumzuhacken und ihre Elendigkeit darzustellen. Ja, die haben gute Arbeit gemacht, so.
Ja. Naja, das Ding ist ja, sie haben jemanden bezahlt, ja, oder zumindest irgendwie überzeugt bekommen, Judas, ja, Jesus zu verraten. Ja. Dann machen sie es bei einer Nacht- und Nebelaktion noch vor dem Morgen, ja, also eigentlich noch während des Ja, während des Schabbat, oder nicht? Also der Abend des vorigen Tages ist ja quasi der Anfang des Festes,
ja, eigentlich
bei dem die Leute so ihre Lämmer geschlachtet haben. Und jetzt ist es noch nicht mal morgen und sie führen schon ein Verhör. Also ne, das machen sie ja. Es gibt eine relative Öffentlichkeit, ja, weil es einfach sehr viele verschiedene Leute sind und sicherlich nie alle Hohenpriester, Ältesten und Schriftgelehrten einer Meinung waren. Also auch da wird es Leute gegeben haben, die das Ganze kritisch gesehen haben, ja, die dann so ein bisschen gebremst haben oder so, aber sich nicht durchgesetzt haben. Und da draußen hängen ja noch die Knechte rum. So, also dadurch wird es ja immer irgendwie klar, was da los ist. So, deswegen dringt irgendwie immer was nach außen. Aber sie versuchen halt schnell fertig zu werden. Aber wenn du so verhörst, dann zieht es sich ja über ein paar Stunden hin. Ne?
Ja.
Also mindestens über eine. So. Und viele gaben falsch Zeugnis gegen ihn und stimmte nicht überein. Und einige standen auf, jetzt wird ein Beispiel gegeben, ne? Für die Art und Weise, wie sie diese Falschaussagen machen. Und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat. Ich frage mich erstmal, von wem haben sie es gehört? Also haben sie Jesus das sagen gehört oder haben sie gehört, dass jemand gesagt hat, dass er gesagt hat? Vielleicht formulieren sie es tatsächlich wortwörtlich so, ja, damit es unklar bleibt, wer das jetzt gesagt hat. Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist.
Also ich bin mir gar nicht sicher, ob er das gesagt hat. Mich verunsichert sowas immer. Ja. Ich glaube, das hat er nicht gesagt. So.
Nee.
Nicht so.
Also kein Evangelium findet sich diese Aussage.
Ja, das ist ganz also skurril. Also
Jesus sagte in seiner langen Rede in Markus 13, die wir über Wochen behandelt haben.
Ja,
da sind wir durch. Geht Jesus mit seinen Jüngern aus dem Tempel raus und er sagt: Meister, was für große Steine und Bauten. Und Jesus sagt: Siehst du das? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und an anderer Stelle sagt Jesus, er muss sterben und wird nach 3 Tagen wieder auferstehen.
Ja,
das sagt Jesus. Aber diese Sache hier mit diesem, also ne, das ist so ein bisschen so, vielleicht ein bisschen was durcheinander gebracht, ja. Vielleicht haben sie nicht so genau hingehört oder sie haben sich gewünscht, dass das so zusammengehört.
Ja. Also genau, es hat er nicht so richtig gesagt, aber man muss natürlich sagen, irgendwie die Aussage, ey, das geht hier alles kaputt, ist natürlich brisant, ja. Muss man sich jetzt nicht wundern, aber wie gesagt.
Es gibt einen Anhaltspunkt. Ja,
genau, es gibt einen Anhaltspunkt
so bei dem, was Jesus gesagt hat, und es gibt eine Ausschmückung. Ist auch interessant auf 2 Weisen, ja. Einmal, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Klingt so ein bisschen wie, jetzt haben sie auch noch ausgeschmückt, ja. Dass Jesus auch noch disst, ja. Der große Tempelbau, der von den großen Königen gemacht worden ist, im Auftrage Gottes, den eigentlich ja Gott durch die Könige gebaut hat, der wird abgebrochen und durch einen anderen, der nicht mit Händen gemacht hat. Boah, was wird das denn wohl sein? So richtig mysteriös. Auf einer 2. Ebene, wenn du das Evangelium liest, das Markus aufschreibt und das liest hier, dann ist es so ein bisschen, dass in den Worten der Zeugen, die Lügen, schon verborgen die Wahrheit über das, was hier passiert, theologisch sozusagen ausgedrückt ist. Also das, was hier passiert, was mit Jesus Tod passiert, was er vorher ankündigt, ist, dass der Tempel zerstört wird, aber tatsächlich neu aufgebaut wird in einem geistlichen Sinne, nicht mit Händen gemacht. So, das deutet sich hier so richtig verborgen an, was spannend ist fürs Markus-Evangelium, weil im Markus-Evangelium ja auch nirgendwo Aufklärung herrscht. Also Jesus taucht da ja nie innerhalb des eigentlichen Textbestandes, den man in alten Handschriften bescheinigt findet, also das Markus 16,8, taucht Jesus nie als Auferstandener auf. Ja? Und wenn du wirklich nur dieses Evangelium liest und diesen Satz hier hast, dann ist das schon eine richtig verborgene Anspielung, die aber im Munde der Leute auftaucht, die Jesus anklagen und versuchen, ihn reinzulegen.
Ist eigentlich auch ganz spannend, weil das so eine Aussage ist, so der Leser der Gemeinde, der dann im Jahr 70 nach Christus, je nachdem, was man glaubt, also ich sage jetzt einfach mal 69, 70, 71, weiß man nicht, jedenfalls
der das auf jeden liest, Fall liest.
Der es liest so, relativ zeitnah auch, für den ist es ja natürlich irgendwie, oh cool, aber der ich mitgemeint, ja, so eine Gegenwartsansage quasi auf mich, quasi wieder die 4. Wand durchbrochen für den Leser, auf einer Meta-Ebene.
Weil der Tempel da gerade zerstört ist, meinst du?
Der Tempel ist platt und sie sitzen da und sind immer noch da und es ist ja schon krass abgefahren so und natürlich wo dann auch, sagen wir mal, ist 71, 72, der Tempel ist seit einer Weile kaputt, alle haben sich schon dran gewöhnt an den Schutthaufen oder die kaputte Stadt, ja, was auch immer, und sitzen da und finden ganz, 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 ganz neue Formen, weil sie ja jetzt wirklich echt nicht mehr hingehen können, und es werden bestimmt auch ein paar Christen gemacht haben, oder die Juden, die dann Jesus nachfolgten und später Christen genannt wurden, die sind da bestimmt richtig auch hin und wieder mal in den Tempel gegangen, warum auch immer, und dass jetzt neue Formen finden und das feststellen, ey, das ist ja abgefahren, hier jetzt gehen ja ganz tolle neue Sachen. Wir haben eine Kirche beendet und plötzlich passieren coole Sachen mit den Gliedern, die freigesetzt wurden, ne? Just saying, ne?
Bist du in unsere Zeit gesprungen?
Nein, das ist nur hypothetisch, in die Zeit.
Du hast das Wort Kirche verwendet, unglaublich.
Gemeinde, naja, wie dem auch sei, das ist ja toll. Das ist ja für denjenigen total die Epiphanie, ja, das finde ich super. Also für die Leser im Jahr 72.
Zum Beispiel, ja. Die haben auf jeden Fall einen ganz spannenden, direkten Zugriff dazu. Offenbart. So, aber auch wenn sie das sagen, so einen Satz wie diesen, ja, einige sagten den, dann stimmt auch das nicht so richtig überein. Also mal wieder ein Hinweis auch darauf, wenn Markus irgendwie jemanden reden lässt und das zitiert, dann macht er immer so wirklich so eine Miniatur, ne? So einen kurzen Ausschnitt aus dem, was gesagt wurde. Auch die Reden Jesu waren durchaus länger. Ja, wer jetzt hier sagt, ja, Jesus hat immer nur ganz kurze Gleichnisse verwendet und die Predigten heutzutage sind alle zu lang und die labern immer so. Auch Jesus hat lange geredet. Ich erinnere nur einmal daran, dass er einmal 3 Tage lang geredet hat und die Leute nichts zu essen hatten.
Richtig. Ja, so muss Kirche. Ja.
Genau.
Nicht mit Sonntagmorgen und dann Halleluja. Rinnen Kaffee trinken, Leute.
Ja. Oh mein. Ja, das unterschreibe ich mit meinem Namen.
Ja. Und machst du mal eine 3-Tage-Predigt, Lukas? Das fände ich ganz toll. Da komme ich. Egal, wo du bist.
Muss ich vorher noch einen Doktortitel erwerben und katholisch werden.
Oh Mann.
Das war, ich
kommt muss, eigentlich irgendeiner hier noch 30 mal
raus. Rosenkränze beten. Das ist quasi unser Text heute, ja. Jesus wird zum Hohepriester geführt und die Leute versuchen, falsches Zeugnis gegen ihn zu reden. Wir wissen an diesem Text nicht, warum sie das wollen. Wir wissen, der Hohe Rat und die Hohenpriester sehen in Jesus eine große Gefahr und wollen ihn eigentlich nicht während des Festes erledigen, aber sehen irgendwie doch eine Chance, und irgendwie hat Judas jetzt schon ein paar Leute zusammen getrommelt, den Gewalthaufen, der jetzt einfach mal Jesus mitbringt, und sie versammeln sich schnell und versuchen noch in der Dunkelheit möglichst ein Urteil hinzukriegen. Irgendwo da draußen sitzt Petrus noch am Feuer und hofft nicht erkannt zu werden. Und der Knecht des Hohepriesters mit Verband am Kopf, ja, oder vielleicht auch schreiend im Lazarett um die Ecke. So. Ja, eine ganz merkwürdige Situation und ein ganz mieses Gefühl, wenn du da sitzt und die Leute versuchen, Zeugnisse gegen dich zu finden, falsche Rede zusammenzutragen, und es stimmt alles nicht überein, und es ist so klar, dass da irgendwie alles schief läuft und falsch läuft, und eigentlich müsste doch jetzt endlich mal, wenn Gott da ist, Gott eingreifen und sagen, hey, stopp, so kann es doch nicht weitergehen. Das ist doch alles falsch. Die Leute müssten sagen, wir haben gesündigt und umkehren, und Jesus wird der König der Juden und alle sind happy.
Er hat ja auch gebetet, immerhin, eine ganze Nacht.
Ja.
Also, wenn das nicht reicht, Leute, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Nein, wir werden ja sehen, wie es weitergeht. Aber vielleicht können wir noch einen kleinen Moment dabei bleiben und nochmal das, was du eben so reingenuschelt hast, hier nochmal aufnehmen. Ja, wenn in dem Zeugnis der, also diesem Falschzeugnis, was hier dargestellt wird, vom Abreißen des Tempels, der mit Händen gemacht ist, und in 3 Tagen Aufrichten eines neuen Tempels, der nicht mit Händen gemacht ist, auch dieser theologische Funken Wahrheit drin steckt, dass Jesus wirklich einen neuen Tempel schafft. Was heißt das, Simon?
Für mich persönlich?
Nee, was ich glaube, für deine zweite Identität, keine Ahnung.
Ja, also tatsächlich für mich bedeutet das, das ist ja der Witz, dass wir ja als Christen oder die Christen und ich am Rand ja tatsächlich keine Kirche brauchen, also nicht den Tempel, zu dem wir immer hingehen, weil Gott wie du da zu Hause ist.
Du machst kein Gebäude.
Genau, ich brauche nicht ein Gebäude, muss nicht irgendwo hinpilgern, sondern die Beziehung zu Gott kann überall stattfinden. Und die findet dann immer statt, wenn ich sozusagen es tue, so die Beziehung mit Gott führen. Und das ist ja total krass, weil das ist ja Also was da passiert ist, ist das wie, das ist wie die Einführung des Mobiltelefons, ja? Du hast auf einmal, kannst du Gott immer anrufen, ja? Du musst nicht in eine Telefonzelle gehen, sondern du hast die Scheiße in der Tasche. Und das ist der Wahnsinn. Und deswegen ist das ja schon der Shit. Und das heißt ja für die Menschen, genau dieses, ich würde sagen, das ist passiert. Damals, das war wie das Smartphone. Diese Tatsache, dass die Menschen anfingen, mit Gott zu reden, wo auch immer sie wanderten und standen, das war wie das Smartphone heute. Ja, ich würde, ja, das ist es.
Der Mobiltempel.
Das ist die spirituelle Revolution.
Aber das ist ja nicht eine komplette Neuigkeit im Neuen Testament, das ist ja spannend. Das gibt es ja schon im Alten Testament, die Diskussion darum, wie das mit Gott ist und wo er ist, und dann gibt es diese Kultzentralisation, ja, also dass das Ganze, was gemacht wird, wie jetzt zum Beispiel auch das Schlachten der Lämmer fürs Passa mal dort gemacht wird, am Tempel zentral, was ja auch ganz wichtig ist, dass man irgendwann sich als Volk irgendwie auch klar macht, es gibt ein Zentrum, so, und dann zieht auch noch in Levitikus, ne, die Herrlichkeit Gottes in den Tempel ein, ja, und beziehungsweise kommt dann heraus und alles glänzt. Und da hast du so eine ganz starke Prägung dieses Ortes, und gleichzeitig hast du auch im Alten Testament eine große Kritik an dieser Zentralisierung. Ja, und die Propheten kritisieren, dass am Tempel nicht das Eigentliche getan wird, und dass Gott eben keine Opfer braucht, sagt er in den Worten der Propheten immer wieder, ja, ich habe keinen Gefallen an euren Opfern, ne, sondern und da hast du einen ganz klaren Zug auch zu dem, was die Menschen tun, ob die ihren Glauben auch in dem, was wir heute Nächstenliebe nennen, ausleben, ja, und in dieser direkten Beziehung zu Gott, die auch da möglich ist. Nur bei Jesus wird das, was sich im Alten Testament so andeutet und was da immer wieder diskutiert wird, in einer ganz starken Weise auf einen Punkt gebracht. Dadurch, dass Jesus eben, ja, ohne jetzt zu Ende vorgreifen zu wollen, aber die letzte Barriere, die zwischen Gott und Mensch besteht, und das ist eben die Sünde, die Unterschiedenheit, die Abgewandtheit des Menschen von Gott, wenn man abstrakt sprechen will, einfach, dass wir nicht mit Gott eins sind, sondern meistens viel anderes zu tun haben, als über ihn nachzudenken und mit ihm in Kontakt zu sein, so das Ganze abbricht und dafür sorgt, dass keine Grenzen mehr zwischen uns geben muss. Und das radikalisiert das, was es im Alten Testament dort schon gibt, in unglaublicher Weise und macht quasi so, als ob es bisher Satellitentelefon gab und jetzt hat aber jeder ein Smartphone in der Tasche.
Ja, das, ja, da kann ich so ein bisschen mitgehen. Ich würde an bestimmten Punkten dir nicht zustimmen, an anderen schon.
Sag doch mal.
Ja, also ich würde zum Beispiel in Frage stellen, wie weit die Menschen tatsächlich so einen relativen freien Zugang zu Gott vorher hatten. Also das stimmt schon, was du sagst. Ich würde mit dem Satellitentelefon, das dann auch geht, würde ich vielleicht sogar mitgehen. Das ist auch sehr teuer und das haben nicht alle. Ich würde tatsächlich aber eher sagen, naja, wir sehen schon auch, es gab immer wieder große und kleine Individuen, die mit Gott gesprochen haben, weil die auf irgendeine Weise verstanden haben, dass man mit Gott theoretisch immer reden kann. Ja. Aber es gab eben auch eine unglaublich breite Masse, die diesen Zugang einfach nicht hatte. Nicht so hatte. Und deswegen gab es ja Propheten, die halt ganz stark gesprochen haben. Und deswegen auch Propheten, und das muss man immer wieder sagen, von denen wir nichts wissen, ja, wo es nichts Aufgeschriebenes gibt. Vielleicht war auch nie jemand, was über die geschrieben hat, so einfach krasse Typen und Frauen auch, ja, die einfach in einer natürlichen Verbindung mit Gott standen und dann eben kommuniziert haben. Und das räumt Jesus insofern weg. Ich würde aber tatsächlich eher sagen, für mich ist da Jesus, um in diesem ganzen Funkteil zu bleiben, ist das Relais zu Gott. Das ist für mich sogar wichtig, dass es das Relais ist. Ich hoffe, ihr wisst da draußen, was ein Relais ist. Dann googelt das halt. Das ist mir sehr wichtig, weil die Art und Weise, wie Gebete geformt werden im 21. Jahrhundert, und auch die Art und Weise, wie wir über Gott sprechen, ich für nicht gut halte und nicht richtig, weil da von einer Unmittelbarkeit zu Gott gesprochen wird und eine Unmittelbarkeit an Gott angenommen wird, die ich glaube, wir auf Jesus projizieren müssen. Und dass Jesus tut das. Und Jesus hat sich vorgestellt, und Gott schickt nicht sich als, also Gott kommt nicht auf die Erde und sagt, ich bin Gott, sondern Gott kommt auf die Erde und sagt, ich bin Jesus und das ist, wer ich bin. Ja.
Genau, und dann auch indem er sich von sich selbst unterscheidet, ja, indem Jesus von Gott spricht und darin gerade mit ihm zusammengehört, das ist ja das Verrückte.
Ja.
Und von daher ist es in gewisser Weise richtig zu sagen, wir sind unmittelbar zu Gott, aber nur in dem Sinne, in dem wir unmittelbar zu Jesus sind, der eben in seiner Unmittelbarkeit zu Gott eben, ne?
Ja.
Mit Gott eins ist. Aber die Frage ist ja tatsächlich, worüber hast du den Zugang? Hast du den einfach, weil du Mensch und bist und Christ bist und getauft bist, oder hast du den, weil du durch die Taufe mit Jesus verbunden bist? Und das ist eben der Fokus, ne? Da stimme ich dir komplett zu. Und mir ging es nur darum, es gibt einen leichten Weg, der immer schnell im Antijudaismus landet, an dieser Stelle zu sagen, im Alten Testament hatte kein Mensch Kontakt zu Gott, die Leute waren weit von ihm entfernt, und die hatten ihre doofen jüdischen Rituale. Ja, die sind zwar alle von Gott gestiftet, aber naja, kann man ja mal schnell so wegwischen. Ja. Und den doofen Tempel. Ja, und dann hat Jesus gesagt, so, der wird eines Tages zerstört. Und dann war stattdessen das Christentum da und alle haben ganz toll direkt Kontakt zu Gott gehabt. Ne? Und das ist ja nun mal halt Quatsch.
Ja.
So, das Besondere ist, wenn man sagen will, und das ist ja für uns grundlegend, durch Jesus haben wir unmittelbaren Kontakt zu Gott, indem wir unmittelbaren Kontakt zu Jesus haben. Dass da was Besonderes passiert. Da passiert nämlich, dass man nicht mehr irgendwie abstrakt versuchen muss, Gott zu suchen und dann noch ein paar irdische Hilfsmittel hat, wie zum Beispiel den Tempel und bestimmte Opfer und Vorgaben, die Gott gegeben hat, sondern dass sich all das, was es vorher gab, auch den Vollzug am Tempel in Jesus wiederfindet. Ja, Jesus macht nicht einfach nur den Tempel überflüssig und sagt so, das war scheiße, sondern in Jesus wird das, was der Tempel repräsentiert, überall verfügbar. Ja, also weißt du, das ist nicht abgeschafft, sondern es wird erweitert.
Es bleibt.
Ja, es wird bestätigt quasi, indem es vollendet wird.
Ja, sagen wir's der so. Tempel bleibt. Und das finde ich übrigens ganz wichtig an der Stelle, wo du vorhin sagtest, und da habe ich dich vielleicht missverstanden, Lukas, ja?
Das kann sein.
Dass du sagtest, dass Gott irgendwie die Opfer nicht gefallen hat. Und ich sage, Gott haben die Opfer aus folgendem Grund nicht gefallen. Und zwar der folgende Grund war die Haltung, wie so geopfert wird. Und so, dass die Opfer wichtig waren für Gott, weil sie ja auch etwas ausdrücken. Und das muss man sich ja auch immer wieder mal ein bisschen vergegenwärtigen. Ich glaube, was Opfer bedeuten und was sie für Menschen bedeuten, also auch wirklich für den, der es ausführt, zu tun, und dann entsprechend auch für Gott. Das ist nämlich eine ganz wichtige, das ist ein wichtiges Ding. Also ich finde Kain und Abel, finde ich, das sind einfach zwei gute Typen, die, wo man einfach sieht, was Gott eigentlich das Opfer, was es ihm bedeutet, weil es halt den Menschen etwas bedeutet. Das ist ganz wichtige Wechselwirkung, die geht nicht ohne. Und jetzt zu dem Punkt, es wurde erweitert, es ist erhalten geblieben, es ist nach wie vor vorhanden. Und diese Thematik des Opfers, da sind wir nicht total raus, aber wir sind nicht mehr so eingebettet durch die Vergebung in das Opfer. Und das ist eine neue Welt in einer Sonderfolge, die wir mal machen.
Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, genau. Also,
ja, es fällt mir jetzt auch echt schwer, das auf den Punkt zu bringen.
Nee, aber vielleicht um den Faden nochmal mit dem anderen zu verweben, so wie du es jetzt schon einmal ein bisschen abstrakt gemacht hast. Das Zitat, das ich gebracht habe, ist ja Hosea 6, Vers 6. Wo Gott spricht, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer.
Mhm.
Ja, und damit, das ist ein sehr starker einseitiger Satz. Ja, wenn du irgendwo in der Bibel findest, dass Gott sagt, Folgendes sollt ihr tun, ja, um eure Beziehung mit mir herzustellen oder einfach weil ich es von euch möchte, dann findest du auch dort Opfer. Ja, und wenn du beides nebeneinander hältst, würde sich Gott einfach nur widersprechen. Das heißt aber, hier wird eingefordert, dass die Menschen, die, wie Hosea es immer wieder anprangert, in Gottes Namen total uninteressiert sind an Gott selber und einfach nur irgendwelche Opfer bringen, weil man das halt so macht, so wie manchmal Konfirmanden Gottesdienste einfach nur versuchen abzuhaken, was so macht, weil es gefordert ist und nicht, weil sie irgendwie damit tatsächlich in ihrer christlichen Bildung sozusagen vorankommen, was ja eigentlich der Sinn ist. Harmloses Beispiel. So, dann ist halt der Sinn nicht erfüllt. Und was jetzt passiert, ist eben nicht, dass Gott mit Jesus sagt, so jetzt, das war alles doof, was ich damals angeordnet habe. Stimmt, war ein Fehler. Ich fand das schon immer doof, dass ihr da irgendwie opfert und am Tempel rumhängt. Sondern das, was da passiert, ist noch nicht alles, sondern das ist die Vorbereitung für das, was ich jetzt tue. Und zwar, dass ich all das, was ihr mir bringt, überall entgegennehme, weil ihr es zu Jesus bringen könnt. Und das, was dann geopfert wird im Neuen Testament und dann in den Briefen, das sind Lob, Dank, ja, das sind Lieder, Hymnen, die Gott gesungen werden, in erster Linie. Nicht mehr das Materielle, so, aber damit ist das materielle Opfer nicht einfach abgelehnt und gesagt, das war doof, sondern es wird vollendet. Es wird, und zwar, es wird nicht durch die Menschen vollendet, weil jetzt das Christentum kommt und die alle richtig geil sind, ja, und den Durchblick haben, sondern es wird durch Gott vollendet, in Jesus. Und der ist der einzige Zugang, den wir zu Gott haben. Und deswegen ist er so wichtig. Ja, Leute, und das ist doch wohl wirklich mal
das Ende.
Das an dieser Stelle, da rede ich jetzt mal nicht mit dir, Lukas, sondern ich rede jetzt tatsächlich wirklich mit all den Leuten da draußen. Hallo. Was jetzt Lukas gesagt hat, ist ja das war jetzt wirklich eine wichtige Kernaussage, von der ich finde, ihr habt jetzt hier, welche Folge ist jetzt, Lukas? 98?
Mhm.
Ihr habt da 98 Folgen gehört und jetzt an der Stelle, das ist erstmal etwas, wo ich finde, da weiß ich, da sind wir uns alle nicht so einig, wir Christen, ja, und da wünsche ich mir, dass wir oder ich mich auch immer wieder frage, wer ist eigentlich dieser Jesus wirklich für mich? So, was bedeutet mir das über diesen ganzen mein bester Freund und der für mich versteht und mein Sündenvergeber, sondern wer ist Jesus? Ja, wirklich. Wer ist Jesus? So wie just do it, sondern nur das, wer ist Jesus? Ja. Das, was Lukas gesagt hat, das halte ich für wahr. Das muss nicht jeder für wahr halten, aber wenn du was davon hast, deine Gedanken, die jetzt dir durch den Kopf gehen oder du irgendwie das ablehnst oder zustimmst, ey, das ist der Punkt. Schreibt es in die Kommentare oder auch ins Audiokommentar. Denn was euch im Glauben bewegt, ey, das ist der Punkt, warum wir hier sind. Und das ist eine gute Gelegenheit, jetzt die Kommentare aufzumachen, etwas hineinzuschreiben oder hineinzusagen.
Lasst die Kommentare fröhlich sprießen, wie eure Bärte und eure geistigen Bärte irgendwo in eurem Herzen, wie es auch sein mag. Wenn ihr Bock habt, dann schaut mal wieder auf unserer Steady-Seite vorbei und überlegt, ob ihr uns nicht ein Bier spendieren wollt oder ähnliches, das unsere Kreativität steigert. Auch das verflügelt uns natürlich auf den Weg in die nächsten 100 Folgen. Und ansonsten, Leute, bleibt uns nur ein wichtiger Rat, der einzige evangelische Rat, den man wirklich geben kann, ohne gesetzlich zu werden.
Bleibt bärtig.